Staatslexikon Online, der Podcast. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode des Podcasts Staatslexikon Online. In unserer dritten Serie beschäftigen wir uns mit Fragen der Gerechtigkeit, also Fragen, die uns eigentlich alltäglich beschäftigen. Und heute haben wir die Möglichkeit, dazu mit dem Sozialethiker und Philosophen Herrn Markus Vogt zu sprechen. Professor Dr. Markus Vogt studierte Theologie und Philosophie in München, Jerusalem und Luzern. Anschließend war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung und in der Redaktion Handbuch der Wirtschaftsethik und Lexikon der Bioethik tätig, bevor er 1998 bis März 2007 die Professur für christliche Sozialethik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern innehatte, wo er zugleich die Clearingstelle Kirche und Umwelt leitete. Zwischen 2000 und 2006 koordinierte er den Fachbereich Umwelt beim Rat der Europäischen Bischofskonferenzen. Seit 2007 ist Markus Vogt Inhaber des Lehrstuhls für christliche Sozialethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 2011-2012 hatte er eine Forschungsprofessur am Rachel Carson Center for Environment and Society, an dem er seither Permanent Fellow ist. Seit 2012 betreut er gemeinsam mit Marianne Heimbach-Steins die Fachredaktion Sozialethik des Staatslexikons und steht uns als Redaktion immer mit wichtigem Input und auch sehr wichtiger Hilfe zur Seite. Darüber hinaus ist er seit 2016 Mitglied des Sachverständigenrats Bioökonomie der Bayerischen Staatsregierung, dessen Sprecher er zeitweise auch war. All diese Stationen weisen nun schon auf die Schwerpunkte seiner Forschung und Lehre hin. Markus Vogt beschäftigt sich vor allem mit sozialphilosophischen und theologischen Grundlagen der Ethik, mit Fragen der Wirtschaftsethik und mit Gerechtigkeitstheorien, mit Friedensethik und mit Fragen der Mensch-Umwelt-Beziehung. Das sind nun alles wichtige und auch höchst aktuelle Felder und wir freuen uns, dass wir zu einigen dieser Aspekte mit Markus Vogt reden können. Herr Vogt, vielen Dank, dass Sie uns bei einigen unserer Fragen Rede und Antwort stehen werden. Herzlich willkommen.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen.
Außerdem mit mir hier ist Herr Tim Emmel, Mitarbeiter an der Universität Passau und langjähriges Mitglied der Redaktion Staatslexikon Online. Guten Morgen, Herr Emmel.
Hallo, Frau Hagen.
Herr Vogt, einer Ihrer Schwerpunkte ist ja die Mensch-Umwelt-Beziehung. Und gerade auch da kommen ja durchaus Gerechtigkeitsfragen auf. Also Schlagworte, die wir immer wieder hören heutzutage, sind ja Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und häufig könnte man diese Begriffe eigentlich als sehr technische Themen verstehen. Und wir haben dann auch diskutiert, was eigentlich Gerechtigkeit genau damit zu tun hat und ob es denn auch zielführend ist, ethisch-philosophische Vorstellungen in diese Debatten mit einzubringen. Und da sind wir sehr neugierig auf Ihre Perspektive.
Ja, ich denke, der Klimawandel ist eine massive Ungerechtigkeit. Vielleicht eine der größten Ungerechtigkeiten der Menschheitsgeschichte. Eine wesentliche Beeinträchtigung der Lebenschancen für die Menschen in künftigen Generationen, für die Menschen im globalen Süden und auch für die Natur, also für die Mensch-Natur-Beziehungen. Das sind ganz neue Herausforderungen für die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit kann man heute nicht mehr nur national denken, sondern wir müssen sie insbesondere aufgrund des Klimawandels, vielleicht auch des Biodiversitätsverlustes, global, intergenerationell und auch umfassend auf die Naturbeziehung anwenden. Das entspricht durchaus in den Ausmaßen der Form des Kolonialismus, den wir hatten. Also diesmal allerdings anonymisiert durch Atmosphärengase. Aber durch unsere Art und Entscheidung zu leben und zu wirtschaften, vernichten wir Lebenschancen eben in anderen Zeiten, Kontinenten und in der gesamten Biosphäre. Das ist, denke ich, offensichtlich. Und es ist klar auch, dass diejenigen, die am wenigsten dazu beitragen, die Menschen im globalen Süden, diejenigen sind, die am meisten darunter leiden. Also die Ungerechtigkeit ist deutlich. Aber es wird natürlich erst dann zu einem philosophischen Problem, wenn wir sagen, es ist auch eine denkerische Herausforderung. Es ist nämlich gar nicht so leicht, einfach nur quasi die Gerechtigkeit auszudehnen. Das ist eigentlich eine programmatische Überforderung. Gerade Zukunftsgerechtigkeit kann ich nicht so leicht denken. Also Hans Jonas formuliert als den neuen kategorischen Imperativ für unsere Zeit, also die quasi Anwendung von Kant, der nur synchron denkt auf die diachrone Dimension hin. Handel steht so, dass die Wirkung deiner Handlung vereinbar sind mit der permanent echten menschlichen Lebens auf dieser Erde. Das hat sogar mal auf eine Briefmarke 240er geschafft, also relativ populär, dieser kategorische Imperativ. Dass der Inbegriff auch ökologischer Gerechtigkeit ausging, so hat es ja auch in unser Grundgesetz Eingang gefunden 1994. Auch in Verantwortung für künftige Generationen ist es Staatsaufgabe, Umweltschutz betreiben. Aber meine These ist, es ist deshalb auch ins Grundgesetz gekommen, weil eben es auch maximal unverbindlich ist. Keiner genau weiß, was bedeutet intergenerationelle Gerechtigkeit. Also die Beliebtheit der Formel ist proportional zur Unverbindlichkeit und Unklarheit, was genau gemeint ist. Denn Ressourcen kann ich nicht einfach zwischen den Generationen verteilen. Künftige Generationen wollen jedenfalls hoffentlich nicht, dass wir ihnen alles CO2 und fossile Energien aufbewahren, sondern die brauchen vor allem auch technische Innovationen, Kreativität. Wir müssen über Transformation nachdenken. Wir müssen wissen, was soll schneller sein, was soll langsamer sein, was heißt Daseinsvorsorge, wie entwickeln wir Kapazitäten. Das heißt, also ich kann nicht einfach die bekannten Modelle von Gerechtigkeit jetzt auf den Kontext des Klimawandels übertragen, sondern muss denkerisch neu erschließen, was heißt es, Gerechtigkeit über Generationen zu denken. Ist Gerechtigkeit auch überhaupt eine andere Frage auf die Beziehung zur Natur anwendbar? Das ist auch nicht so ganz leicht. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Manche sprechen von ökologischer Gerechtigkeit. Aber haben alle Lebewesen die gleichen Rechte? Oder wie soll ich das abstufen in der Skala Naturae? Kann ich den Gerechtigkeitsbegriff oder Solidaritätsbegriff überhaupt auf die Beziehung zu anderen Organismen, Naturwesen anwenden oder Naturräumen, Flüssen? Also biozentrische Modelle oder eben pathozentrische Modelle bei den Tieren. All das sind offene denkerische Herausforderungen. Aber ich glaube, gerade deshalb ist es eben spannend und ein philosophisches Problem. Und es ist im Grunde geradezu absurd, dass wir viele, viele tausend Menschen haben, zigtausende, die über Klimadaten forschen, empirische Grundlagen. Aber wir haben nur sehr wenige Menschen, die tatsächlich über die Logik, die normative Logik von Klimagerechtigkeit und damit auch die Bedingungen für die Akzeptanz entsprechender Regelungen tatsächlich ernsthaft forschen und quasi die Ethik dazu wirklich als wissenschaftliches Problem begreifen. Und wir haben enorme Ungerechtigkeiten und Uneinigkeiten hinsichtlich der Theoriemodelle, das eine enorme Schwächung bedeutet, weltweit Konsens zu finden für einen vernünftigen Klimaschutz.
Ja, vielen Dank schon mal für diese einführenden Worte, im Rahmen derer Sie auch schon auf ein Kernproblem hingewiesen haben, nämlich dass bisherige ethische Gerechtigkeitskonzeptionen möglicherweise nicht ausreichen, um diese Problematik abzudecken. Sie hatten jetzt das Beispiel genannt mit dem kategorischen Imperativ bei Kant, der sich primär auf Zeitgenossen bezieht, und eben dem Imperativ bei Jonas, der intergenerationale Gerechtigkeit berücksichtigt. Deshalb vielleicht an der Stelle nochmal die genauere Frage, so ein Überblick über den gegenwärtigen Diskurs. Welche Ideen, Gerechtigkeit ganz spezifisch im Bereich des Klimaschutzes zu verstehen und zu sichern, gibt es denn momentan überhaupt?
Ja, das wichtigste Modell, das sich auch bei den UNO-Verhandlungen durchgesetzt hat, ist Contraction and Conversion. Also es ist eigentlich ein empirischer Zugang zu Gerechtigkeit, der in der Philosophie gar nicht so groß etabliert ist, aber er hat sich bei den Verhandlungen als das relativ robusteste Modell durchgesetzt. Das heißt, man forscht empirisch, was ist denn die maximal verkraftbare Obergrenze von CO2-Emissionen oder insgesamt Klimagasen, und legt das als Obergrenze fest und sagt dann Conversion, ein allmählicher Prozess der Annäherung an dieses Ziel, weil man natürlich nicht von heute auf morgen das erreichen kann, das sogenannte Grandfathering. Und empirisch hat man dann zunächst in Rio 1992 bei der Klimakonferenz gesagt, 450 ppm Parts per Million Teile von CO2 in der Luft seien das Maximum. Das entspricht ungefähr 2 Grad Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts. So hat man das ausgerechnet und hat dann eben Reduktionspflichten und allmähliche Übergangszeiten festgelegt. Inzwischen ist die empirische Forschung weiter, dass wir sagen, wenn wir das erreichen wollen, dann können wir nicht dauerhaft eben entsprechend CO2 in die Luft blasen, sondern wir müssen Klimaneutralität erreichen. Ursprünglich hat man mal gedacht, es reicht Ende des Jahrhunderts. Inzwischen sind wir so weit seit der Klimakonferenz von Paris 2015, dass wir sagen, das würde bedeuten, im Mitte des Jahrhunderts Klimaneutralität zu erreichen. Manche Länder brauchen etwas länger, die müssen nachholende Entwicklung, haben Rechte davon, die sogenannten Green Development Rights. Die brauchen etwas länger. Für Deutschland würde es bedeuten, was auch der Beschluss der Bundesregierung ist, wir wollen 2045 neutral sein. Inzwischen sind ja die Klimadaten durchaus dramatisch in der Entwicklung und eben erfüllen eher negative Erwartungen, sodass der sogenannte Klimabudgetansatz sagt, wir müssten in Deutschland, wenn wir die Vorgaben, die Einigungen von Paris 2015 einhalten wollen, bereits 2035 klimaneutral sein. Das liegt auch daran, dass man festgestellt hat, mögliche Kipppunkte tauchen vermehrt nicht erst ab 2 Grad Erwärmung auf, sondern schon teilweise ab 1,5 Grad Erwärmung. Also das ist ein interessanter Zugang, gerechtigkeitstheoretisch, dass man von der empirischen Basis ausgeht, das Maximum ausrechnet und dann eben Pfade der Transformation formuliert, Contraction, Conversion. Man hatte teilweise bei UNO-Verhandlungen in den 90er Jahren noch im frühen 2000er Jahren das Capacity and Responsibility Modell. Also so ähnlich wie die Steuer, dass man sagt, eine bestimmte Capacity oder Wirtschaftsmacht ist Voraussetzung dafür, dass wir die Pflicht, sich an Klimaschutz zu beteiligen, einfordern. Entwicklungsländer oder Schwellenländer wie Indien, wie China haben dann gesagt, nein, wir müssen uns erstmal entwickeln und dann können wir uns am Klimaschutz beteiligen. Inzwischen ist China, gefolgt auch von Indien, größter CO2-Emittent. Durch dieses Modell haben wir lange, viele Jahre verloren. Und China inzwischen akzeptiert es durchaus, dass es sich auch an CO2-Einsparungen beteiligen muss, aber sehr verzögert. Und China und Indien setzen beide stark auf die Kohle. Trotz der Tatsache, dass China gleichzeitig auch Solarenergie ausbaut, aber eben der Energiehunger ist noch stärker. Das sind unterschiedliche Gerechtigkeitsmodelle, aber wir sehen, dass eben dieses Capacity and Responsibility Modell dazu geführt hat, dass man viele Jahre vernachlässigt hat. Und wichtig ist eigentlich gerechtigkeitstheoretisch vor allem die Grundentscheidung, die die UNO getroffen hat 1992, dass es Klimaschutz, Umweltschutz mit Armutsbekämpfung gekoppelt hat. Denn die Bedingung für die Akzeptanz von Einschränkungen im Klimaschutz ist, dass die armen Länder das Gefühl haben, es ist kein Ökoimperialismus, also dass die reichen Länder sich entwickelt haben und sagen, tut uns leid, jetzt ist kein Raum mehr in der Atmosphäre für euer CO2, ihr dürft euch jetzt nicht entwickeln. Da sagen die Länder des globalen Südens, das ist massiv ungerecht. Die Länder des globalen Nordens haben sich aufgrund der Ressourcen entwickelt. Jetzt haben wir auch das Recht. Ich denke, das ist berechtigt. Es gibt einen gewissen Vorrang von Existenzrechten und Armutsüberwindungsrechten gegenüber dem Klimaschutz. Beides muss aber gekoppelt werden, zusammengedacht werden. Die sogenannten Green Development Rights, die versuchen, beides zu koppeln. Und das ist eine ganz wichtige gerechtigkeitstheoretische Grundentscheidung, dass Klimaschutz und Armutsbekämpfung nur als gemeinsames Paket akzeptanzfähig sind. Das spiegelt sich auch in den sogenannten Sustainable Development Goals von 2015 in New York, die Versammlung der UNO wieder. Ungefähr 2 Drittel der Ziele dort sind entwicklungspolitische Ziele und 1 Drittel im engeren Sinne Umweltschutzziele.
Vielen Dank für diesen Überblick. Jetzt zur Umsetzung hatte ich auch gelesen, dass ja einige der Lösungen in diesen Debatten um Klima und Gerechtigkeit letztendlich wieder auf Marktinstrumente abstellen. In Brasilien ist es gerade so, dass die Regierung dabei ist, ein eigenes System für den Handel mit Zertifikaten für Treibhausgasemissionen einzurichten. Und das ist eben wieder ein Instrument, das letztendlich auf die uns bekannte kapitalistische Problemlösungsweise setzt. Halten Sie das für einen Ansatz, der Gerechtigkeit mitbedenkt und direkt damit verbunden? Ist es denn überhaupt möglich, dass wir marktwirtschaftlich handeln und gleichzeitig solche Kategorien wie Gerechtigkeit bedenken und auch verwirklichen können?
Ja, was Sie ansprechen, ist ein sehr grundlegendes Problem. Bekannt geworden ist 2016 das Buch von Naomi Klein, Die Entscheidung, Kapitalismus versus Klima. Also sie geht davon aus, dass Kapitalismus und Klimaschutz nicht vereinbar seien. Und tatsächlich, denke ich, ist es klar, dass wir uns wechselseitig unter Druck setzen im Wettbewerb, in kapitalistischer Logik, dass viele Unternehmen sagen, wir würden ja gerne unter Umweltschutz betreiben, aber wir müssen auf billige Energie setzen, wir müssen die Ressourcen ausbeuten, um im Wettbewerb bestehen zu können. Also Karl Amari in seinem Buch Exit, die Kirchen und der globale Markt spricht von der Überantwortung des Weltschicksals ans Kapitalinteresse. Und ich denke, diese Logik der Profitmaximierung ist schwer vereinbar mit der Logik des verantwortlichen, sparsamen Umgangs mit den Ressourcen. Trotzdem plädiere ich stark für die Implementation auch marktwirtschaftlicher Instrumente. Ich glaube nicht, dass wir in den alten kapitalismusfeindlichen Polarisierungsdiskurs zurückkippen könnten. Ich plädiere für ein Modell der Bändigung der Märkte, also das Modell einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft. Aber das ist so ähnlich, wie wir eben in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg den Kapitalismus weiterentwickelt haben zur sozialen Marktwirtschaft, also den sozialen Rahmen nicht nur als Rahmen, Randbedingungen, die von Fall zu Fall zu berücksichtigen ist, sondern als konstitutives Element der Marktwirtschaft, was immer zusammenzudenken ist und was letztendlich dazu führt, dass die Märkte besser funktionieren, wenn wir auch sozialen Ausgleich mit als Ziel implementieren. Von Anfang an, so muss heute tief gedacht werden, dass der sparsame, effiziente, langfristig tragbare Umgang mit Ressourcen ein integrales Modell der Marktwirtschaft ist. Also Internalisierung externer Kosten heißt das am meisten präferierte Modell dafür. Natürlich, ich kann nicht alles monetarisieren. Es braucht auch Grenzen, es braucht Rahmenbedingungen. Aber wo es möglich ist, sollen wir dies verfolgen, um die Dynamik der Märkte zu nutzen, die eben freiheitsfördernd ist, die effizient ist, die dezentral organisiert werden kann, die was mit Demokratie zu tun hat. Und dafür ist das von Ihnen angesprochene Modell der Zertifikate sicher ein ganz wichtiges Modell. Also CO2-Zertifikate, sogenannte Verschmutzungsrechte, die haben wir in Europa auch schon seit 2007 eingeführt. Allerdings am Anfang viel zu billig. Mal waren die CO2-Rechte nur bei 2 €. Inzwischen sind sie bei ungefähr 90 € pro Tonne CO2. Manche sagen, sie müssten, um wirkliche Lenkungswirkung zu entfalten, ungefähr bei 300 € pro Tonne CO2 stehen. Also da hinken wir in der Art der Umsetzung erheblich hinter dem Erforderlichen zurück. Und trotzdem ist es eben ein sehr dynamisches Element, was, denke ich, auch gerechtigkeitstheoretisch nochmal, darum soll es ja in unserem Gespräch auch hauptsächlich gehen, die gerechtigkeitstheoretische Analyse. Es entspricht, wenn man von Aristoteles denkt, dem Modell der Tauschgerechtigkeit. Dass ich Gerechtigkeit also nicht nur verstehe als Verteilung von Gütern, dass jeder das Gleiche bekommt oder das Seine, je nachdem, da gibt es ja einen trefflichen Streit darüber, oder eben quasi gesetzliche Rahmenbedingungen, sondern Gerechtigkeit hat auch dazu zu tun mit der Gleichheit von Geben und Nehmen. Ich nenne die Tauschgerechtigkeit den dynamischen Faktor der Gerechtigkeit. Also man hat dann ein Eigeninteresse, was dazu führt, dass man mit anderen in Kontakt tritt. Und ich denke, wenn bei uns viele Firmen, Zementindustrie und andere Firmen, Schwerindustrie mehr CO2 brauchen, dann sollen sie nicht einfach einfach ihr Geschäftsmodell soll nicht einfach eingeschränkt oder verboten werden, sondern sie können sich dann CO2-Rechte zukaufen. Viele Länder des globalen Südens brauchen viel weniger CO2, als der globalen Gleichheit entspricht, als sie Rechte haben. Die können das verkaufen. Dadurch könnten die Länder des globalen Südens sehr viel mehr verdienen, als durch die gesamte Entwicklungshilfe, die bisher gezahlt wird. Es wäre also ein wechselseitiges Interesse, was eine Dynamik aus der Wirtschaft heraus entfesseln kann. Und das ist so wichtig. Wir werden den Klimaschutz nicht hinreichend hinbekommen, nur mit staatlichen Verboten und Verordnungen, sondern wir müssen auch das Eigeninteresse und die Dynamik wirtschaftlicher Innovation, wirtschaftlicher Erfindungen in Gang bringen. Und dafür ist der CO2-Handel ein ganz wichtiges Element. Und ich glaube, das hat mit ihm zu tun, dass eben hier auch das eine grundlegende Dimension der Gerechtigkeit ist, die eben nicht nur die Legalgerechtigkeit und die Verteilungsgerechtigkeit, sondern auch die Tauschgerechtigkeit, im Übrigen auch die wiederherstellende Gerechtigkeit bei Aristoteles kennt. Und dafür sind die Zertifikate ein wichtiges Modell. Es gibt auch andere Modelle, Joint Venture, also das Zusammenarbeit von Firmen, die dann wechselseitig ihre Rechte, ihre technischen Innovationen und vielleicht günstigere Arbeitsplätze anderswo ausgleichen, um quasi in der Zusammenarbeit und Kooperation jeweils effizientesten Möglichkeiten zu nutzen. Also ich plädiere eindeutig für die Integration marktwirtschaftlicher Instrumente und zwar auch als Anliegen der Gerechtigkeit.
Ja, das ist ja jetzt gegenüber zahlreichen revolutionären Ansätzen eine verhältnismäßig moderate Modifikation der Staats- und Gesellschaftsordnung, die Sie hier anstreben. Und Sie argumentieren, dass das eben genügt. Jetzt ist es bei mir so, auch im Zuge meiner Masterarbeit, über die wir im Rahmen dieses Podcasts auch gesprochen haben, habe ich mich sehr stark mit neo-aristotelischen Ansätzen beschäftigt. Dementsprechend ist vielleicht die Frage, wenn wir jetzt das Ganze so ein bisschen auf die gesellschaftliche Ebene, auch die Lebensqualität zum Beispiel der Menschen im globalen Süden lenken, wie könnte man da die entsprechenden Sozialverhältnisse bemessen, die notwendig sind für die Menschen im globalen Süden zum Beispiel, um, Sie haben ja vorhin das Argument gebracht, dauerhafte Entwicklung oder das Aufholen von Entwicklungsnachteilen, wie könnte man da sagen, bis wohin das möglicherweise bemessen werden kann? Und dann vielleicht auch die Frage, steht das vielleicht im Zusammenhang mit dem Capability Approach? Oder welche Rolle spielt der möglicherweise für Ihr Denken?
Ja, also ich bin nicht für einen totalen Systembruch. Ich habe eher ein evolutionäres Modell. Ob es so moderat ist, das wird sich dann zeigen. Ich glaube, auch wenn man die Internalisierung der externen Kosten und dieses Modell ernst nimmt, dann ist es durchaus ein radikaler Wandel. Manche vergleichen das, was uns da bevorsteht in dieser ökologischen Transformation, ist durchaus vergleichbar mit der Einführung der Industrialisierung, also im frühen 19. Jahrhundert. Es ist durchaus, es geht an die Wurzeln, wenn wir wirklich Ressourceneffizienz und den Faktor Natur in unsere Art zu wirtschaften, in unser Verständnis von Lebensqualität, von Konsum integrieren. Also harmlos ist es nicht, aber es ist evolutionär. Es ist kein Systembruch. Es arbeitet mit marktwirtschaftlichen Instrumenten und ist, denke ich, ein Prozess. Ich würde es beschreiben als Marathonlauf. Also es ist so eine große Herausforderung, dass wir schauen müssen, dass wir die Breite der Gesellschaft mitnehmen, dass wir die Dynamik, die Kräfte, die technischen Möglichkeiten haben, dass wir die mitnehmen, dass wir nicht quasi plakativ große Lösungen jetzt fordern, die dann auf Dauer sich nicht wirtschaftlich, nicht sozial, vom gesellschaftlichen Zusammenhalt her durchhalten lassen. Also insofern mein Plädoyer für eine evolutionäre Lösung. Und ich denke auch, wir haben da durchaus viele Möglichkeiten. Also ich bin im Sachverständigenrat für Bioökonomie und das ist eigentlich enorm. Wir reden meistens nur über die Energiewende. Genauso wichtig ist die Ressourcenwende, also nachwachsende Rohstoffe als Grundlage der Industrie zu nehmen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, die jetzt schon auf der Straße liegen, zum Beispiel Plastiktüten, also verrottbares Plastik als Grundlage für die Tüten. Einige Länder, wie zum Beispiel Italien, einige afrikanische Länder haben das schon eingeführt, also nur Bioplastik zuzulassen. Das ist durchaus eine große Möglichkeit im Energiebereich auch, was sonst verrottet, bei Bauernhöfen zu nehmen. Im Bereich auch erneuerbare Energien gibt es da sehr viel, auch nachwachsende Rohstoffe zu nutzen. Oder um ein Beispiel zu nehmen, der Landwirtschaft. Da ist es enorm wichtig, die ist ja Rohstoffproduzent, dass wir sagen, die Landwirtschaft wollen wir haben als Akteur für Umweltschutz, für Bodenschutz, für Wasserschutz. Das sind öffentliche Leistungen und Anforderungen an die Landwirtschaft. Bis jetzt verdient die Landwirtschaft primär einfach durch die Produkte, die verkauft werden. Dann haben wir teilweise bei Milch und anderen Dingen eine Überproduktion. In Europa haben wir ungefähr 20-30% Überproduktion. Verkaufen die Dinge zu billig eigentlich, zahlen nicht den wahren Preis für die Lebensmittel, ruinieren den Boden, ruinieren den Wasserhaushalt mit Pestiziden auch. Also dass wir sagen, wir wollen eine Landwirtschaft, die Umweltschutz betreibt. Das sind Kosten, die die Gesellschaft will. Dann muss sie die Landwirtschaft auch entsprechend dafür unterstützen, für Bodenschutz, für Wasserschutz, für weniger Pestizideinsatz, also Biodiversitätsschutz. Chancen, Kleinbauern zu nutzen, gerade im globalen Süden hat es auch ein wichtiger Kulturfaktor, ein wichtiger Sozialfaktor. Also das heißt, soziales, ökologisches, wirtschaftliches wirklich zusammendenken, auch vernetztes Denken. Wir haben es mal das Prinzip der Retinität genannt, also von Retina, das Netzwerk. Also auf Retinität, auf vernetztes Denken, ökologisch, soziale, wirtschaftliche Faktoren zusammenzudenken. Das ist das Entscheidende für die Transformation. Und da gibt es sehr, sehr viel mit wie wir weiterkommen. Und da in diesem Zusammenhang halte ich auch den von Ihnen genannten Capability-Ansatz von Amartya Sen für sehr, sehr wichtig. Er hat ja den Nobelpreis bekommen für seine Analysen für Hungerbekämpfung. Und es ist empirisch relativ gut bestätigt, dass die Menschen ziemlich gut mit Knappheiten umgehen können. Wenn denn die gesellschaftliche Kommunikation, Tauschmärkte, wechselseitige Hilfe einigermaßen gut klappt, die Kreativität der Kultur, der Sozialsysteme. Große Hungersnöte, wie zum Beispiel in China, gab es in den 60er Jahren, gab es, wenn die Behörden quasi Eigeninitiative verboten haben. Das heißt, ich brauche auch den Kulturfaktor. Wir nennen das in der katholischen Soziallehre die Subsidiarität. Also Kompetenzen dürfen nicht weggenommen werden den Kräften, die vor Ort nach Lösungen suchen. Also mit Subsidiarität hat es das zu tun, mit Befähigung. Capability Approach ist ja Befähigungsgerechtigkeit, die Befähigung der Menschen, ihre Kenntnis der sozialen, ökologischen Bedingungen vor Ort einbeziehen. Ich habe gerade einen Aufsatz geschrieben mit einem jetzt fertigen Promoventen von mir aus Nigeria, der stammt aus der Igbo-Kultur. Und er meint, Nachhaltigkeit dort funktioniert nicht, weil der Kulturfaktor zu wenig berücksichtigt wird. Das ist auch eine postkoloniale Ethik. Also dass er sagt, wir müssen die Kultur, in dem Fall der Igbo-Kultur, das System, wie Verantwortlichkeiten definiert und verteilt werden, stärker einbeziehen, dass Nachhaltigkeit funktioniert. Dort ist es das Mandu-Prinzip. Das könnte man mit unserem Personenprinzip auch ein bisschen übersetzen oder eine Analogie bringen oder auch mit Capability Approach von Amartya Sen, dass man sagt, es kommt auf die Befähigung an der Menschen, ihre Talente, ihre Fähigkeiten sozial, kulturell vor Ort in den Kontexten zu nutzen, im Blick zu haben, die Menschen in die Pflicht zu nehmen. Und dann findet man Lösungen, die wirklich funktionieren, die die Leute quasi nicht entmündigen durch Entwicklungsprojekte, Projekte, die die UNO bringt von außerhalb mit Besserwisser-Mentalität, durch die sich die Leute abgehängt fühlen. Und dann funktioniert auch nichts, wenn mal was kaputt ist. Keiner kennt sich aus, keiner fühlt sich verantwortlich. Also das Verantwortungsgefühl wächst, wenn man die Menschen in ihren Fähigkeiten, Talenten, sozialen, kulturellen Kontexten ernst nimmt. Also das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiges Element von Gerechtigkeit, dass Gerechtigkeit eben nicht nur eine Verteilungsmatrix ist, sondern dass Gerechtigkeit anthropologisch verortet sein muss, die Menschen in den Mittelpunkt stellen muss, die Menschen im Blick haben, katholischerseits das Personenprinzip oder eben genannt, das ist ja auch interkulturell durchaus anschlussfähig. Das halte ich für eine ganz wichtige Dimension aus des Gerechtigkeitsdenkens, eben nicht quasi abstrakt die Systemfrage zu stellen und dann quasi den Kapitalismus abschaffen zu wollen und dann ein zentrales Modell haben mit einer Verwaltung, die sich nicht verantwortlich fühlt, die keine Ahnung hat, wie es den Menschen vor Ort geht, sondern Gerechtigkeitsansatz, der dynamisch ist, der die Menschen in den Mittelpunkt stellt, der die Menschen befähigt, auch fordert, auch einfordert. Das halte ich für ein ganz wichtiges Element, dass Gerechtigkeit funktioniert. Und so gesehen gibt es schon unglaublich viele Potenziale in der Wirtschaft, bei uns eben mit der Biodiversität, Bioökonomie hatte ich angesprochen, in Ländern des globalen Süden mit regionaler Kleinbauernlandwirtschaft, mit unglaublichen Möglichkeiten, die dort auch als Potenziale in den Kulturen dann, also eine Gerechtigkeit, die auf mündige Mitwirkung, auf Partizipation stößt. Und es gibt ein Modell, das auch ein empirischer Vergleich der Wirksamkeit von Armutsbekämpfung. Und da ist der signifikanteste Faktor Partizipation. Das ist eine interessante Parallele. Sowohl Amartya Sen setzt die Partizipation stark in den Mittelpunkt, als auch Papst Franziskus in seinen Modellen. Das ist eine Strukturanalogie im Gerechtigkeitsansatz von Sen und von der katholischen Soziallehre in neueren Datums. Und das ist empirisch nachgewiesen, dass Partizipation und damit Befähigungsgerechtigkeit einer der signifikantesten Faktoren ist für erfolgreiche Armutsbekämpfung. Und das ist ja ein entscheidender Faktor auch für Gerechtigkeit.
Sie hatten jetzt bisher einen sehr, sehr empirisch gesättigten Zugang zu den Gerechtigkeitsfragen formuliert und gerade auch mit Rückblick eben auf viele kritische Anfragen an die Gerechtigkeitstheorie als Forschungszweig, über die wir auch im Rahmen des Podcasts schon gesprochen haben, ist das mit Sicherheit auch sehr wichtig, Gerechtigkeitstheorie eben auch als eine empirisch vorgehende und empirische Analysen einbeziehende Wissenschaft zu verstehen. Dennoch möchte ich vielleicht an der Stelle noch einmal eine Frage stellen, die ein wenig abstrakter ist und ein bisschen mehr in den, wenn man so will, ein bisschen mehr in den philosophischen Hintergrundbereich tritt, der diese sehr konkreten Gerechtigkeitskonzepte untermauert. Und zwar haben Sie ja schon darüber gesprochen, dass unter anderem auch Papst Franziskus sich gerechtigkeitstheoretisch mehrfach geäußert hat. Da sprechen wir dann natürlich von einer eher aristotelisch-thomistisch geprägten Gerechtigkeitstheorie, die in dem Fall natürlich letztlich metaphysisch-teleologisch begründet wird, wenn man ganz zum Kern sozusagen zurückgeht. Jetzt ist meinerseits eine Frage, gerade eben im Rahmen einer zunehmend, zumindest jetzt im globalen Norden, sich zunehmend säkularisierenden Gesellschaft, ob da nicht möglicherweise eher die übersubjektive, spieltheoretisch argumentierende Moralbegründungsstruktur, die zum Beispiel jemand wie John Rawls 1971 vorgestellt hat, fähiger wäre, um eben säkulare Gemeinschaften mitzunehmen. Also glauben Sie, dass es möglicherweise dennoch in diesen aristotelisch-thomistischen Denkwurzeln bessere Optionen gibt als eben in diesem ganz kühlen, spieltheoretischen Kalkül, das den Utilitarismus oder das Denken Rawls geprägt hat, auch in unserer heutigen Gesellschaft?
Ja, ich würde das eine nicht gegen das andere ausspielen. Ich glaube, nach wie vor ist Aristoteles und Thomas von Aquin ein hervorragender Ansatz für die Strukturierung der unterschiedlichen Herausforderungen von Gerechtigkeit, eben die Legalgerechtigkeit als der Rahmen. Und das haben wir auf globaler Ebene gerade bei Klima nicht. Da fehlt es an Sanktionsfähigkeit, an einem Rechtsrahmen, was wir auf nationaler Ebene haben. Eben die Tauschgerechtigkeit, die ich angesprochen habe, die Verteilungsgerechtigkeit, die wiederherstellende Gerechtigkeit. Also wie gehen wir mit historischer Schuld um? Auch das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also und man kann, glaube ich, Aristoteles durchaus auch anthropologisch wieder neu damit auch begründen. Ich glaube, eine gewisse anthropologische Stimmigkeit steckt dahinter. Am Ende entspricht das Modell der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft und auch die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit sehr genau dem Ansatz von Aristoteles. Also ich würde das eine nicht gegen das andere ausspielen. Trotzdem ist natürlich gegenwärtig für die philosophische Debatte der wichtigste Ansatz der von Ihnen genannte John Rawls mit seiner Theory of Justice, seit 1971 ja unendlich oft auch wieder abgedruckt, weiterentwickelt von ihm mit dem Liberalismus. Und ich denke, das ist schon durchaus ein Ansatz, den wir heute stark machen sollten. Und auch gerade für der spieltheoretische Ansatz, das ist ja eine gewisse Weiterentwicklung auch von Rawls, aber der eignet sich natürlich hervorragend für den Umgang mit Kollektivgütern, wie wir es haben, gerade beim Klimawandel. Also Kollektivgüter wie Klimawandel, wie die Qualität der Wasserqualität der Ozeane oder des Grundwassers, wie die Qualität des Bodens, wie aber auch Sicherheit und Bildung, andere Kollektivgüter, haben die Eigenart, dass jemand, der sich für diese Kollektivgüter engagiert, selber den Nutzen nicht privatisieren kann. Das heißt, alle haben den Nutzen davon und er selber hat die vergleichsweise große Kosten, wenn er sich stark engagiert. Deshalb ist die Folge das sogenannte Trittbrettfahrerproblem. Jeder hält sich zurück mit Investitionen in Kollektivgüter und will nur davon profitieren, dass die anderen investieren, was in der Folge zu einer kollektiven Selbstschädigung führt. Also wird auch oft die Allmende-Falle genannt. Also Allmenden, also Weideland, was allen gleichzeitig im Dorf gehört, neigt dazu, übernutzt zu werden. Und genau das ist eine relativ exakte Beschreibung, was mit den Kollektivgütern wie Klima, wie Umwelt, wie Boden, wie Wasser gegenwärtig geschieht. Es ist also eine Irrationalität, die wir haben, eine kollektive Selbstschädigung, in der wir hineinlaufen und wir kriegen es nicht hin, entsprechend kooperativ zu handeln. Da kann natürlich durchaus der Ansatz auch von John Rawls, aber Olinor Ostrom, die speziell auch das nochmal weiterentwickelt hat, reflektiert hat für Allmende den Umgang, hat da auch Kulturen untersucht, zum Beispiel Weiden in der Schweiz, wo Völker kleinere Gemeinschaften das geschafft haben, aber natürlich kleinere Gemeinschaften, wo es auch eine moralische Kommunikation gibt und wo schwarze Schafe dann benannt werden und das über soziale Anerkennung funktioniert. Und ich muss das natürlich jetzt in der Weltgemeinschaft noch weiter diskutieren, den Rahmen weitersetzen, weil eben die Kommunikation durch soziale Anerkennung auf globaler Ebene nicht hinreichend funktioniert. Und ich denke, da ist der Ansatz von Rawls schon irgendwie genial mit seinen zwei Grundelementen der Gerechtigkeitstheorie. Zum einen den Schleier des Nichtwissens. Also ich muss eine Lösung finden, zu der ich auf jeden Fall zustimmen könnte, wenn ich nicht weiß, in welcher Position bin. Ob Mann oder Frau, ob im globalen Süden, im globalen Norden. Er geht davon aus, dass wir relativ risikoavers sind. Das heißt, dass wir dann Regelungen bevorzugen würden, in der wir, wenn wir gerade die ungünstige Situation haben, trotzdem zustimmen könnten. Also das sogenannte Maximin-Prinzip, also das Maximum für das Minimum, das Maximum für den am schlechtesten Gestellten. Das entspricht übrigens relativ genau der christlichen Option für die Armen. Als Kriterium der Gerechtigkeit ist nicht ein maximales Gemeinwohl, sondern das Kriterium der Gerechtigkeit ist, dass auch derjenige, der relativ am schlechtesten gestellt ist, zustimmen könnte. Mit diesen beiden Regelungen, Schleier des Nichtwissens und Maximin-Prinzip, haben wir Gerechtigkeit als formales Verfahren formuliert. Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Ausgangspunkt, um das dann auch weiterzuentwickeln. Spieltheoretisch genau die Interessenkalkulation hinter den einzelnen Akteuren. Und es gibt gerade im Klimawandel auch viele Gewinner. Russland zum Beispiel, wenn ganz Sibirien, wenn es wärmer wird, kann man besser Landwirtschaft betreiben. Oder eben viele Akteure, die gewinnen von der Transformation im Bereich Energie und die viele Transformationen verhindern. Also quasi aus der Perspektive der Interessenkalkulation der Einzelnen und wie kann ich robuste Rahmenbedingungen definieren, die auch funktionieren, wenn eben wir sogenannte Betrüger haben oder wenn wir eben Handlungsmotivationen von egoistischen Interessen, sei es auf Unternehmensethik, sei es auf nationaler Ebene haben und wie ich dann Regelungen dagegen finde. Und gegenwärtig ist es ja so, die Weltgesellschaft kippt rum in einen neuen Nationalismus und der Multilateralismus ist stark unter Druck geraten. Und da gerechtigkeitstheoretisch nochmal zu analysieren, was sind genau die Interessen und wie kann ich Rahmenbedingungen finden, um Auswege zu finden aus der Situation der kollektiven Selbstschädigung im Umgang mit Allmenden, im Umgang mit Kollektivgütern. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Ansatz. Und die große Stärke von Rawls auch in der späteren Weiterentwicklung ist sein Plädoyer für den Liberalismus. Also, dass ich das freiheitlich, pluralistisch organisiere und nicht quasi voraussetze, ein starker Staat, der mit Verboten auftritt, sondern dass ich quasi das sowohl innergesellschaftlich wie zwischengesellschaftlich freiheitlich, pluralistisch organisiere und trotzdem versuche, robuste Abmachungen zu finden. Darum ringen wir in den Klimaverhandlungen. Das ist durchaus auch gerechtigkeitstheoretisch sehr spannend, was da funktioniert und was nicht funktioniert und warum es nicht funktioniert. Und ja, glaube ich, müssen wir aber durchaus auch mit der zum Beispiel genannten Elinor Ostrom und vielen anderen Weiten weiter noch gehen, auch über Rawls hinaus gerechtigkeitstheoretisch das weiterzuentwickeln. Das ist eine weite Debatte.
Vielen Dank für auch diesen theoretischen Hintergrund. Jetzt komme ich doch nochmal zurück zu dem ganz greifbar empirischen. Denn meine Frage wäre, welches aus Ihrer Sicht die wichtigsten Herausforderungen sind, die wir in den kommenden Jahren angehen müssen? Und während ich Ihnen zugehört habe, habe ich mich schon gefragt, wie sinnvoll eine solche Hierarchisierung ist, gerade auch die Vernetzung der verschiedenen Punkte, die Sie ja genannt haben, würde dem fast widersprechen. Aber ich würde es trotzdem mal so in den Raum werfen und gleich noch damit anschließen, weil wir ja auch viel über die Probleme jetzt gesprochen haben. Können Sie uns denn trotzdem ein wenig Hoffnung machen, dass wir Lösungen finden können, die diese verschiedenen Zielvorstellungen, die ja jetzt auch immer mit angeklungen sind, also Gerechtigkeit, wirtschaftliches Wachstum, gleichzeitig aber Ressourcenschonung, auch teilweise ja einfach Wiederherstellung von Dingen, die jetzt schon stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Also wie wir so viele verschiedene Zielvorstellungen auch aus verschiedenen kulturellen, wirtschaftlichen Blickwinkeln heraus bewertet, zugleich verwirklichen können und somit eben auch gerecht, umweltfreundlich und wirtschaftlich, wenn ich das jetzt mal runterbreche, im Endeffekt handeln können.
Ja, also rein ökologisch gesprochen ist die zweite große Herausforderung neben dem Klimawandel, über den wir jetzt hauptsächlich gesprochen haben, die Biodiversität, also der Verlust der Artenvielfalt. Und es wird verglichen, dass die Artenvielfalt mit einem Netz. Und wenn das mal anfängt zu reißen, dann ist die Gefahr, dass es immer weiter reißt, weil eben die einen Lebewesen von den anderen abhängig sind und das empfindliche Gleichgewicht in der Natur eben dann sehr schnell gestört werden kann. Also es positive Rückkopplungen gibt. Wenn das eine gestört ist, ist das die Ursache für die nächste Störung. Und das geht eben wie ein Schneeballsystem weiter. Also die Biodiversität ist das zweite große und natürlich eng mit dem Klimawandel verbundene Problem, was wir stärker beachten sollten. Und in den sogenannten Ansatz der Planetary Boundaries wird auch noch gesagt, der Wasserhaushalt ist ganz entscheidend, sehr empfindlich. Am meisten Menschen sterben durch mangelnden Zugang zu sauberem Trinkwasser und Hygienewasser. Also auch das, die Wasserhaushalt ist ein ganz empfindlicher Punkt oder auch die Artenvielfalt bei den Fischen. Wir sprechen vom Anthropozän, also ein neues Zeitalter in der erdgeschichtlichen Entwicklung. Der Mensch ist zum dynamischen Faktor geworden. Und das geht natürlich sehr tief. Am Ende ist die Herausforderung, und Sie haben es ja benannt in der Frage mit dem vernetzten Denken, klar, das ökologisch-soziale, wirtschaftliche, aber am Ende, Papst Franziskus spricht von einer kulturellen Revolution, die notwendig sei, um die Herausforderung zu meistern. Also hinsichtlich unserer Vorstellung von Entwicklung, von Wohlstand, von Freiheit. Also die kulturellen Wertsetzungen müssen sich auch ändern. Das muss sich natürlich niederschlagen in anderen Institutionen, anderen Ordnungssystemen, Rahmenbedingungen für die Marktwirtschaft, eben soziale und ökologische Rahmenbedingungen. Das ist sehr wichtig, aber das ist, denke ich, wichtig auch für die kulturelle Dimension, auch der Gerechtigkeit eben, dass ich diese Dimension nicht vergesse. Und vor allem, wir müssen es lernen, vernetzt zu denken. Also die Zusammenhänge zu vergleichen. Nachhaltigkeit ist ja auch nicht die Summe von Ökologie, Ökonomie und Sozialem, sondern die Wechselwirkung zwischen diesen Faktoren. Dadurch habe ich auch den Problembereich eingegrenzt. Also dieses vernetzte Denken in unserer disziplinären Landschaft ist eine enorme Herausforderung. Aber am Ende, hinter Ihnen sehe ich gerade spontan die Tafel demokratische Gesellschaften. Also glaube ich, ist die größte Herausforderung auch für die Ökologie, dass wir gegenwärtig eine Entwicklung haben, dass die Demokratie und ihre Wertgrundlage des Humanismus, ihre Wertgrundlage, überhaupt multilaterale Verhandlungen aufzunehmen, sich darauf einzulassen, dass wir überhaupt den Anspruch haben, weltweit zu kooperieren und weltweit gerechte Lösungen zu finden und nicht einfach nur nach dem Modell America First oder Our Nation First China First jeweils nur die nationalen Interessen und auch jeweils nur die kurzfristigen, fragmentierten Interessen des Machterhalts der jeweiligen Regierungen, was ja auch oft gegen das langfristige Interesse der eigenen Nation ist, dass wir nicht zurückkippen in dieses Muster fragmentierter, kurzfristiger, egozentrischer, rein nationaler Interessen. Das ist das, was mich am meisten beunruhigt, dass wir gegenwärtig umkippen in ein Politikmuster, eine wirklich schwere Herausforderung. Ich denke, ich bin auch eher skeptisch gegenüber der nächsten Klimaverhandlungen in Dubai, die sein wird Ende November, Anfang Dezember. Papst Franziskus hat in seiner Stellungnahme jetzt am 4. Oktober zum Klimawandel gemeint, dieses bräuchte eine Refigurierung des Multilateralismus. Die Konferenz könnte eine historische Wende, ein historisch wichtiges Ereignis werden. Ich bin eher skeptisch, ob wir das wirklich schaffen werden. Ich glaube, im Augenblick kämpfen wir darum, überhaupt die Standards, die wir mal erreicht haben, nicht ganz hinten runterfallen zu lassen. Also, dass wir sagen, Paris 2015 ist für uns immer noch verbindlich und wir halten fest an einem Fahrplan, Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden. Aber gegenwärtig gehen wir auf eine Welt zu, die nicht klimaneutral ist, Mitte des Jahrhunderts, sondern die Ende des Jahrhunderts 3 bis 4 Grad Erwärmung hat. Und das führt zu enormen Migrationen. Es gibt eine neue Studie auch von Gaia Vince, das nomadische Jahrhundert. Sie geht davon aus, dass wir mehrere Milliarden Flüchtlinge, also sie spricht von 3,5 Milliarden, das scheint mir etwas hochgegriffen zu sein, aber jedenfalls erhebliche Teile der Erde werden nicht mehr bewohnbar sein, wenn wir einen so großen Klimawandel haben. Wenn wir einen so großen Klimawandel für mehr als 3 Grad haben, wird das Grönlandeis schmilzen. Was bedeutet 7 Meter Anstieg des Meeresspiegels? Was einen erheblichen Teil der großen Megastädte wie New York, wie Tokio, wie Shanghai, die einfach untergehen würden. Sie ist da relativ optimistisch, dass wir das mit einem guten Management lösen könnten, um anderswo ökologische Megastädte aufzubauen, in denen die Menschen unterkommen könnten. Aber das sind natürlich enorme Herausforderungen für globale Kooperation und globales Konfliktmanagement und Gewaltprävention. Aber ich bin schon davon überzeugt, es ist absehbar, dass erhebliche Teile des Planeten Erde Mitte des Jahrhunderts oder Ende des Jahrhunderts nicht mehr bewohnbar sein werden und dass wir enorme Migrationsstürme zu bewältigen haben. Das ist vor allem eine Herausforderung an die Konfliktfähigkeit der Gesellschaft, Gewaltvermeidung, kooperative Lösungen zu finden mit kulturellen Entfremdungsprozessen und Ängsten vor Migranten, vor dem Fremden, vor dem anderen umzugehen. Und gerade in Deutschland ist leider ja auch der Rechtspopulismus hat bei den letzten Wahlen jetzt in Bayern, Nordrhein-Westfalen gewonnen. Ökologische Politik wird derzeit abgestraft. Die Leute verdrängen lieber, als sich auf die zunehmend unbequemen Forderungen einzulassen. Also den breiten Konsens, dass wir die ökologischen Probleme ernsthaft angehen, zusammen mit den Herausforderungen für globale Gerechtigkeit, dafür einen Konsens finden, das ist im Augenblick das, wo wir am meisten kämpfen müssen. Also eigentlich haben wir genügend technische Möglichkeiten. Eigentlich wäre es gerechtigkeitstheoretisch auch durchaus mit einem zumutbaren Reduktion an Lebensqualität verbindbar, wenn wir uns auf diese Reduktion einlassen. Jetzt ist das Zeitfenster noch offen, aber es wird nicht mehr lang offen sein. Und je länger wir warten, desto schwerere Belastungen auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, auch für die Wirtschaft sind die dann notwendigen Einschränkungen. Und wenn wir es nicht tun, dann haben wir einen Weg des Development by Disaster statt Development oder Transformation by Design. Also wir haben die Entscheidung, der Zeitdruck ist relativ hoch. Aber am meisten Sorge macht mir, dass im Augenblick die Zustimmung, die Akzeptanz für vernünftige Klimapolitik und vernünftige Kooperation und Armutsbekämpfung, der Konsens dafür schwindet. Aber ich sollte ja Ihnen Hoffnung machen. Entschuldigung, doch noch ein Zusatz, damit ich nicht so negativ ansetze. Ich glaube, beispielsweise in Deutschland kann man zeigen, dass wir eigentlich an keinen schlechten Pfad eingeschritten sind. Wir haben seit 1990 39% weniger CO2 und 47% Wachstum. Das heißt, wir haben eigentlich in Deutschland in den letzten 23 Jahren gezeigt, dass eine Entkopplung möglich ist, dass Wohlstandsentwicklung möglich ist mit weniger CO2, mit sinnvollem Klimaschutz. Wir haben gezeigt in vielen Beispielen in der Landwirtschaft mit der Bioökonomie, was ich angesprochen habe, dass Landwirtschaft auch mit weniger Bodenvernichtung oder Bodenvergiftung und Degradation möglich ist mit Biodiversitätsschutz. Das heißt, die Möglichkeiten sind enorm groß. Und ich halte für die wichtigste Ressource der Zukunftsfähigkeit ist eigentlich die Kreativität. Technische Innovation, soziale Innovation, gesellschaftlicher Zusammenhalt, die Potenziale, die wir eigentlich haben für vernünftige Lösungen, die sind vorhanden. Also wir können sie ergreifen. Das Zeitfenster ist offen und ich habe schon auch ein gewisses Grundvertrauen in die Innovationsfähigkeit, auch in die Anpassungsfähigkeit der menschlichen Kultur und glaube auch, dass selbst wenn wir große disruptive Entwicklungen haben, dass deshalb trotzdem ein hinreichendes, erhebliches Maß an Lebensqualität möglich ist und dass Lebensqualität auch nicht einfach bedeuten muss, was wir gewohnt sind, dass wir absolute Sicherheit haben, immer schneller, höher, weiter, sondern dass ein gutes Maß an Lebensqualität auch möglich ist mit den notwendigen ökologischen Verantwortlichkeiten, die wir haben, mit in der Weltgesellschaft. Ich glaube, die Potenziale, die da sind, auch die wissenschaftlichen Entwicklungen, auch viele Kulturen, die, denke ich, große Potenziale haben, viele afrikanische Kulturen. Wir sind bereit, gewohnt, Afrika beispielsweise meistens nur als Kontinent der Armut in den Blick zu nehmen. Aber in Afrika gibt es viele Länder, die sich sehr gut entwickeln, die reiche Ressourcen haben, die reiche kulturelle, wissenschaftliche, soziale Potenziale haben, die sich durchaus gut entwickeln, auch einige Länder in Lateinamerika. Also ich denke, die Welt wird vielfältiger. Wir sind in Europa vielleicht nicht unbedingt in der gewohnten Weise der Nabel der Welt. Die Potenziale für zukünftige Entwicklungen, für Anpassungen verlagern sich in andere Kontinente, in andere Teile der Welt. Aber ich denke, es gibt keinen Grund, einem Untergangsszenario zu frönen.
Herr Vogt, vielen herzlichen Dank auch für eben diesen doch positiven Ausblick. Und ich denke, es ist eben auch genau wichtig, dass man beide Seiten sehen kann. Und darin liegt ja auch zu einem großen Teil die Aufgabe solcher Publikationen wie eben des Staatslexikons und auch eben solcher Gespräche wie der, die wir heute führen. Es reicht eben nicht nur zu sagen, wo die Probleme liegen, denn wenn man den Zuhörern und Zuhörerinnen keine Optionen mehr aufzeigt, ist es auch irgendwann nur noch demotivierend. Und zum anderen ist es aber auch nicht ausreichend zu sagen, es kann alles so weitergehen wie bisher, weil wir uns damit am wohlsten fühlen. Und ich glaube, da haben wir jetzt einen sehr spannenden Ausblick bekommen und auch einen sehr tiefgehenden Einblick, der hoffentlich auch viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dazu anregt, vielleicht noch das ein oder andere zusätzlich nachlesen zu wollen, sei es nun im Staatslexikon oder in einigen der von Ihnen genannten Werke. Wir werden das auch dann immer in die Shownotes mit reinsetzen, dass man da sich schnell informieren kann. An dieser Stelle aber ganz herzlichen Dank an Sie beide, an Sie, Herrn Vogt, und an Sie, Herrn Emmel.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank Ihnen beiden. Hat mir Freude gemacht, das Gespräch. Danke für die Fragen.
Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Hinweise zu der von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.